Durch die einsame Stätte im Norden Palästinas wandert ein junger Mann. Ringsum nur Öde und Leere. Nur hier und da ein Beduinenzelt, aber davon hält er sich fern. Wer weiß, was passiert. Wer ist dieser junge Mann? Ein Forscher mit einem starken Herzen, der Neues erkunden will? Ist es ein jugendlicher Tramp, der Freiheit und Abenteuer sucht? Nein. Es heißt von ihm einmal, er war ein sanfter Mann und blieb in den Hütten. Was hat denn ein solcher sanfter, stiller Mann, häuslicher Typ, in dieser wilden Umgebung zu suchen? Was macht er dort? Hören wir darauf, was uns die Bibel dazu sagt, im ersten Buch Mose, Kapitel 28. Lesen uns die Verse 10 bis 22. Jakob, um ihn handelt es sich, verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und sprach: Ich bin der Gott, der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham, deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte: An diesem Ort ist der Herr. Und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte: Was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, der er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Und dann goss er Öl über seine Spitze. Er nannte die Stätte Bet-El, Haus Gottes. Davor hieß das nahegelegene Dorf Luz. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab: Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt, und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkehren werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will den zehnten Teil dir von allem geben, was du mir schenkst. Als erstes möchte ich hier festhalten, dass was Jakob ihm gibt und was er uns gibt, er begegnet uns mit einer unbegreiflichen Liebe. Jakob war ja nicht freiwillig in dieser Einöde. Warum war er denn von zu Hause weggezogen? Nun, er hatte seinen Bruder Esau betrogen und musste nun vor dessen Rache fliehen. Sein Betrug wog nämlich schwer. Es ging damit um nicht weniger als um den vollen Segen, der immer dem erstgeborenen Sohn der Familie zustand, der vom Vater, dem erstgeborenen Sohn, weitergegeben wurde. Er hatte diesen Segen dem Esau mit List und Tücke geklaut, um das mal ganz drastisch zu sagen. Seinen blinden Vater hatte er schamlos in das Licht geführt. Und der Alte merkte es erst, als es zu spät war und der Erstgeburtssegen unwiderruflich vergeben war. Nämlich an den jüngeren Jakob. Diese Schuld war das unsichtbare, schwere Gepäck, das Jakob mitschleppte. So also zog er durch die Einsamkeit. Stigmatisiert, gekennzeichnet durch seinen Namen Jakob. Betrüger. Jakob war somit aus einer sicheren Welt herausgerissen worden. Ihm war der Boden unter den Füßen weggezogen worden. So lebt auch der Mensch unserer Tage, der Gott nicht kennt. Unterwegs in einer Welt, in der es viel Vergnügen, viel Ablenkung, aber wenig Halt und wirklichen Sinn gibt. Und vor allem keine Sicherheit, wo der Mensch auf sich selbst gestellt ist, wenn er keinen anderen Halt hat und irgendwo versuchen muss, sich an sich selbst zu klammern. Wir Menschen tragen alle in irgendeiner Weise dieses Bild an uns, aus dem Frieden verjagt durch Schuld vor Gott, ruhelos und von manchen Ängsten getrieben. Und dann bricht über Jakob die Nacht herein. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Jakob legte sich einfach auf den Boden, statt seines Kopfkissens ein harter Stein, wahrscheinlich durch eine Decke etwas abgefedert. Wie wehmütig mag Jakob sich zurückgesehnt haben nach dem weichen Lager im elterlichen Zelt. Über ihm leuchten kalte Sterne. Der Himmel ist so weit, der Himmel ist so weit. Ja, das ist der Grund dafür, weshalb viele Menschen auch unserer Tage so grenzenlos verlassen sind. Selbst in der Großstadt, wo die Menschen massenhaft leben, ist das nicht anders. Wie viele fragen sich dort, ich habe niemand und ich fehle auch niemandem. Welch eine Klage ist das? Ahnen wir, wie es Jakob zumute gewesen sein mag? Wer weiß, wie lange er so wach noch dagelegen ist, voller Angst, die Geräusche in der Steppe um ihn her, das wirkt ja alles wahrscheinlich viel stärker, als wenn man es sehen könnte. Seine Augen brennen vor Staub und von Tränen sind starr geöffnet, denke ich mir, auf die Sterne gerichtet, bis er schließlich doch einen Schlaf findet. Der Schlaf ihn überfällt. Betrachten wir den Schlafenden. Versetzen uns in seine Situation, seine Lage, buchstäblich gesagt. Was hat der zu erwarten? Welche Zukunft wird er haben? Und während er schläft, begegnet Gott ihm im Traum, wie wir es gelesen haben, in Vers 12. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinuntersteigen. Ganz oben stand der Herr und sprach zu ihm, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham, der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, nach Norden und durch Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Ist das zu begreifen, wenn wir uns die Vorgeschichte vor Augen führen? Das, was er mitbringt, was er getan hat? Wenn Gott schon ihm hier erscheint, dann hätten wir es wahrscheinlich eher als eine Standpauke erwartet, die ihm vorhält, Jakob, Jakob, das hast du jetzt davon. Das geschieht dir ganz recht, du hast es vermasselt. Da sieh mal zu, wie du jetzt klarkommst. So oder ähnlich. Aber wir hören nicht die Spur eines Tadels, nicht ein Wort der Zurechtweisung. Nein, Gott spricht ihm jetzt höchstpersönlich den Segen zu, den er sich ergaunert hat. Belohnt Gott denn nicht damit Jakobs Fehlverhalten? Meinem Gerechtigkeitsgefühl widerspricht Gott hier allerdings ziemlich deutlich. Ist das nicht ungerecht? Das entspricht nicht dem, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Aber viel später hat Paulus etwas geschrieben, was so ähnlich ist wie hier und was doch genauso unlogisch ist. Er schreibt, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade umso mächtiger geworden. Wo das Böse im Menschen Raum gewinnt, wo Menschen sich dem Bösen ergeben, wo sie nicht mehr ein- und auswissen, da ist auch die Gnade Gottes noch größer geworden. Da wendet er sich nicht ab, sondern dort ist sein Herz voller Erbarmen, gerade für den, um ihn da herauszuholen. Wenn die Sünde, wenn das Böse mächtig geworden ist, ist die Gnade Gottes noch viel mächtiger geworden. Welch ein Gott! Wo sieht Gott, dass du in Schuld versteckt bist, wo du Lasten mit dir schleppst und du versteckst dich vor ihm, fliehst vor ihm? Dann denke an diese Geschichte. Gott wendet sich nicht von dir ab, er wendet sich dir voller Erbarmen zu. Diese bisher wichtigste Stunde seines Lebens schlägt ihm jetzt hier. Und gerade darüber staune ich, dass Gott sich den Jakob in dieser Lage ausgerechnet zeigt. Sehen wir ihn vor uns liegen, bettelarm außer seinem Stock, den er hat, ohne Mittel, ohnmächtig, schwach und hilflos, ausgesetzt, verängstigt, in der Dunkelheit, Angst. Wo hat Gott denn bei Jakob eigentlich angeknüpft? Wie kommt es, dass er ihn mit so einem Wort überrascht? Bei seinen Qualitäten? Da frage ich mich, bei welchen Qualitäten sollte Gott ansetzen, um ihm diesen Segen zu versprechen? Welche Vorzüge hat er? Welche Verdienste hat er? Welche Frömmigkeit hat er? Was hat er denn vor Gott aufzuweisen, dass Gott ihm solch einen Segenszuspruch macht? Überhaupt nichts. Nein, es ist buchstäblich Gottes grundlose Liebe, die nicht im Menschen in uns ihren Grund hat, sondern in Gott selbst allein seinen Grund hat, ihren Grund hat, mit der er sich zu diesem Häufchen Elend, was da liegt, herunterbeugt. Gott bindet damit seinen Segen an ihn, als er mit seinem Latein am Ende ist. Und er möchte, dass Jakob sich auch an ihn bindet, sich an ihm festhält, jetzt in dieser Situation. Nun, in vielen Dingen bleibt Gott mir unbegreiflich. Besonders unbegreiflich ist er, wenn es um Leiden geht, wenn es um Not geht, wenn wir das, was wir in der jetzigen Situation erleben, an Elend und Not der Flüchtenden, die ja auch hier noch misshandelt werden, so verabscheut werden. Wenn ich dies Böse alles sehe, dann frage ich mich auch, warum? Wie ist das möglich? Ich verstehe es nicht, dass es so kommt. Und vieles andere. Aber unbegreiflicher noch, aus all dem Elend dieser Welt, ist für mich Gott in seiner Gnade, da, wo er sich ohne unser Verdienst uns zuwendet, ohne dass wir es verdient hätten oder irgendetwas aufzubieten hätten. Seine Gnade ist für mich noch einmal größer und auch unbegreiflicher, aber sie ist erfahrbar. Das habe ich selbst erleben dürfen. Gott nimmt Verbindung auf, denn das Wort Gnade kommt von Gnaden, hernieden, also herunter, sich herunterbeugen, herunterkommen, sich herunterneigen. Dieser ewige Gott, der sich zu uns neigt, wie wir das in den Liedern auch gesungen haben heute. Dass Gott von sich aus eine Verbindung aufnimmt. Wo geschieht das deutlicher und klarer als in dieser Geschichte? In dieser Himmelsleiter, von der Jakob träumt. Wir dürfen uns diese Himmelsleiter nicht so wie eine Sprossenleiter vorstellen, ja? Sondern als eine steile Treppe, die fest auf dem Erdboden verankert ist und oben an den Himmel irgendwie angelehnt gewesen sein muss. So erschien es ihm im Traum. Eben noch sah er den weiten Sternenhimmel und jetzt ist ihm auf einmal der Himmel Gottes weit geöffnet. Eine Leiter, eine Treppe verbindet immer Räume auf unterschiedlichen Ebenen. Und so sind Himmel und Erde hier miteinander verbunden. Gott hat das schließlich noch einmal getan. Er hat das, was er andeutet, Wirklichkeit werden lassen, indem er Jesus Christus als Mensch auf die Erde hat kommen lassen, wo er von sich aus zu uns gekommen ist, sich herabgeneigt hat zu uns, indem Jesus das ganze elende Menschsein, das wir erleben, an sich getragen hat. Mit all dem Elend, bis hin zu unserer Schuld, die er am Kreuz auf sich genommen hat und an unserer Stelle dort elend starb und doch damit Gottes Plan zu unserer Rettung vollbracht hat. Das Kreuz schlägt die Brücke zwischen der Welt Gottes und uns Menschen. Nur über Jesus, den Aufkreuzigten und Auferstandenen, kommen wir in diese Nähe Gottes. Es muss von ihm ausgehen, von oben herkommen. Manch einer denkt vielleicht an die andere Geschichte vorher vom Turmbau zu Babel, wo die Menschen von unten her versucht haben, zu Gott sich vorzuarbeiten. Da ist der Weg der Religionen, wo der Mensch durch eigene Anstrengungen, durch fromme Leistungen, durch gute Taten, durch Freigebigkeit, durch was er auch immer sich anopfern auf sich nimmt, versucht, eine Treppe zu finden, die ihn zu Gott hinbringt. Das ist der Weg der Religion. Der Weg des Evangeliums, der Gott, die Bibel ist umgekehrt. Er kommt von sich aus herab zu uns, bewegt nur von seiner großen Liebe. Darum hat er mit uns Menschen in Jesus einen Bund geschlossen. Und er hat sich in Jesus an dich gebunden und auf dich festgelegt. Verbinde dich doch mit ihm. Schlag eine seiner Hand, die dich zu sich ziehen will. Oder ganz neu, schlag einen die Hand, die er dir da reicht. Hänge dich an Gottes Barmherzigkeit, sonst hast du nichts, woran du dich hängen kannst. Diese Zusage, die Gott hier dem Jakob gibt, soll für lange Zeit sein einziger Lichtblick bleiben auf dem weiteren Weg. Darum erlebt Jakob als zweites das, was uns in dem bekannten Psalmwort gesagt wird, wo es heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Nacht, in der Jakob diese Zusage bekam, sollte im Grunde nicht weniger als 20 Jahre dauern, auch wenn es am nächsten Morgen wieder hell wurde. Aber erst 20 Jahre später sollte ihm die Sonne wieder aufgehen. 20 Jahre, schamlos ausgenützt von seinem Onkel und seinem neuen Herrn Laban, betrogen um 7 Jahre. 7 Jahre hat er gearbeitet, um seine Lieblingsfrau zu gewinnen, zu bekommen, Rebekka. Und dann bekam er aber Lea untergeschoben und musste um seine Lieblingsfrau noch mal wieder 7 Jahre arbeiten dort. Nach Strich und Faden ausgetrickst. Was seinen Teil an den Herden betraf, die damals wuchsen, weil er der Viehhirte Labans wurde. Übel mitspielen würden sie ihm, sodass er immer wieder dastand als ein Betrogener. Jakob, ein betrogener Betrüger. Er sollte erleiden, was er anderen angetan hat. Er musste durch diese Schule durch. Dass er das, was er anderen antat, selbst erlitt. Auch hier korrigiert das Alte Testament einseitige Vorstellungen von dem, was Segen heißt. Auch jetzt noch in dieser Situation, mit dem, was ihn belastete, war er in Gottes guter Hand. Es war die gute Hand Gottes, die ihn erzog, die Jakob formen wollte, seine Persönlichkeit, seinen Charakter, auch in diesen schweren Jahren, die ihm bevorstanden. Das Wort Gottes als Leitstern vor sich, das Vertrauen Gottes bei mir und er schafft und arbeitet an mir, auch wenn es schwer wird und ich leiden muss. Aber Jakob musste und durfte erleben, dass Gott in dieser Berufung, dieser Erbe zu sein, ihr entsprechend machen sollte, diese Berufung würdig machen sollte. Er wollte aus Jakob, diesen Betrüger, Israel machen. Einen glaubwürdigen Streiter für Gott, Vorkämpfer für Gott und das, was seine Pläne für diese Welt sind. Genauso nimmt Gott auch uns auf seine Weise in seine Schule. Unter dem Gesichtspunkt können wir manche Situationen im Leben vielleicht besser verstehen. 20 Jahre bei Jakob, eine lange Zeit der Prüfung und Bewährung. So kann es auch heute im Leben der Kinder Gottes Zeit geben, wo es dunkel wird, die uns zu schaffen machen, wo wir an unsere Grenzen kommen. Es passieren Dinge, die uns an Gottes Güte zweifeln lassen, wo Resignation uns lähmen will. Und doch ist er mit uns, mit denen, die er gerufen hat, in seine Nähe. Gerade dann ist er mit uns, um uns näher zu sich und zu seinen Zielen hinzubringen. Das ist sein Bestreben. Nicht zufällig hat ein Lieddichter aus dieser Geschichte den Zuspruch geformt in einem bekannten Lied. Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön, da heißt es, wohl dem, der einzig schauert nach Jakobs Gott und Heil. Wer sich dem anvertraut, der hat das beste Teil, das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt. In diesem Gott selbst. Gott hat sich mit seinem Segen an diesen Jakob gebunden. Bindet sich an ihn mit dem Versprechen, ihm immer nahe zu sein. Nicht nur im verheißenen Land, sondern auch jetzt schon, während er jetzt dieses Land verlassen musste. Siehe, ich bin mit dir, Vers 15, und ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst. und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich dir gesagt habe. Und Jakob nimmt ihn bei seinem Wort, um ihn zu erproben. Wenn wir Ja sagen, auch in schwierigen Situationen des Kinder Gottes, dann hilft uns vielleicht das Wort des Apostels Petrus. Der hat einmal geschrieben, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Unterstellt euch in dem, was euch von Menschen und Umständen angetan wird, was ihr zu leiden habt, unter die Hand Gottes. Bewusst unter seine Oberherrschaft, unter seine Gnade, seine Barmherzigkeit, damit er euch aus der Lage zu seiner Zeit wieder herausführt, wie ans Licht bringt und erhöht. Es ist Gottes mächtige Hand, darum sagt er, dass sie ist gewaltig, weil sie die Macht hat, unser Leben zu verändern, weil sie die Kraft hat, unser Leben zu formen, zu trennen, was nicht passt, uns zum Tragen zu bringen, was ihn meint, was er wirkt, was er in uns ist. Also stolze, selbstbehaftete, egoistische, selbstbezogene, alles was Heimliches und nicht ihm entspricht, zu scheiden von dem, was an Gutem, an dem, was er in uns hineingelegt hat, zum Tragen kommen zu lassen. Wir dürfen wissen, dass wir letztlich niemals in der Hand von bösen Menschen sind, sei es am Arbeitsplatz oder wo immer, oder von Situationen, sondern immer in Gottes guter Hand, wenn wir uns unter diese Hand stellen. Das Traumbild von der Himmelsleiter, Himmelstreppe, kann auch uns begleiten. Hebräerbrief sagt einmal, die Engel, was sie sind Dienstbeflissene, auf Dienst ausgerichtete Boten Gottes, die während denen ausgesandt sind, die das Heil erwerben sollen, die zu berufen sind, mit Jesus zu leben und das ewige Leben zu erben. Sie sind seine Boten, die uns mitten in unserem Leben begleiten. Jakob sieht in dem Traum die Engel Gottes heraufsteigen und herabsteigen. Und manchmal sind so Kleinigkeiten gute Hinweise. Es heißt nämlich zuerst nicht niedersteigend und aufsteigend, sondern er sieht sie von sich aufsteigend und zu sich niedersteigend. Was bedeutet das? Dass sie schon längst bei ihm waren. Sie sind schon da, sie sind schon bei ihm. Und er sieht sie von sich aus zu Gott gehen. Mit der Last und der Not seines Herzens und seines Lebens. Und er sieht sie zurückkommen auf dieser Leiter, auf dieser Treppe, um ihm Zuspruch und Segen und Kraft von Gott mitzubringen. Sie sind immer schon um uns, diese Begleiter. Sie stützen und helfen uns, unsichtbar, unerklärlich, mitten in der Not. Und sie steigen zu uns nieder, nachdem sie unsere Not, vielleicht unsere Tränen zu Gott gebracht haben. Bringen den Trost, den Zuspruch Gottes mit uns, wieder zu uns zurück. Jesus hat es ähnlich erlebt, wenn er sich darauf bezieht und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf des Menschensohn. Auch wieder hier auf- und niedersteigen, in dieser Reihenfolge, auf des Menschensohn. So ist er, der in der Verbindung mit dem Vater gelebt hat, immer, alle Zeit. Und da sehen wir, indem wir geistig war, sehen wir mit offenen Augen des Glaubens. Und in ihm gilt auch uns dasselbe. Wenn wir in der Nacht bedrängt und geängstigt sind, den Sorgen groß und quälend werden, schauen wir auf den Gott Jakobs, der mit seinem Trost, seiner Ermutigung unser Herz nur erfüllt. Seine Helfer sind längst um uns, ja wie der Vater selbst mit seinem Herzen, wie der Herr mit seinem Heiligen Geist, ja immer schon auch uns ganz nahe ist. Dieses Bild von den Engeln hilft uns, die Gegenwart Gottes noch wörtlicher zu nehmen, noch klarer zu erfassen und in Anspruch zu nehmen in unserem Alltag. Zum Schluss, wir sehen, dass Jakob sagt, hier ist das Haus Gottes, nachdem er wie Hiob sagen kann, ich habe nur von dir nur von Hörensagen vernommen, nun aber hat mein Auge dich gesehen. Er zieht daraus den richtigen Schluss, dass Gott Gemeinschaft stiften will zwischen ihm und seiner Familie, zwischen Gott und Menschen. Er stiftet Gemeinschaft zwischen sich und Menschen. So wird hier Gemeinde schon vorgeschattet. Ich musste bei dieser Geschichte an das Berg Bethel denken, von Bethel abgeleitet. Diese Einrichtung von Bodelschwing gegründet. Heute an der Diakoniegemeinschaft Bethel in unserem Gemeindebund mit dem Mutterhaus in Berlin. Warum haben Sie sich für Ihre diakonische Arbeit ausgerechnet das biblische Bethel als Pate gewählt? Wir lesen, wir können Gott mit unseren Taten kein Haus schaffen, aber Gott hat zugesagt, bei den Menschen zu wohnen. So versteht sich Bethel als Ort des gemeinsamen Lebens, als Ort der Begegnung und Einkehr, Ort der Schulung, Menschen zu dienen in ihrem Alltag und der Bildung oder das Ort der Sendung der Liebe Gottes zu den Menschen. Dieses Bethel ist für mich ein wunderbares Bild für Gemeinde. Sollte das nicht Gemeinde sein? Ort, wo Gott wohnt, Ort, wo wir seine Gegenwart erleben, wo er mit unseren Nöten alles teilt, alles zum Vater bringt, wir ihn zu ihm bringen dürfen, wo er vom Vater mitbringt, was wir brauchen für uns, auch damit wir den Trost, den wir erleben, anderen weitergeben können, die Nöte, die wir mit dem Glauben erleben und wo der Herr uns hilft, es anderen weitergeben zu können. So ist dies ein Vorbild für Gemeinde, in der Menschen wie Jakob willkommen sind. Also Menschen wie du und ich. Auch die Versager und die gestrauchelt sind und die immer wieder versagen. Auch die und gerade die Schwachen, die gebeugt sind, die Not leiden. Ein Ort der Gemeinschaft, wo die Verfolgten, die Flüchtlinge, die ihre Heimat verlassen müssen, die vertrieben werden, wo auch sie, so mittellos wie sie kommen, wie Jakob ohne Mittel, wo auch sie in der Gemeinschaft von Kindern Gottes Heimat finden dürfen, wo wir ein Willkommen ihnen bieten. In einer Zeit, wo grauenvolle, schreckliche Dinge geschehen an diesen Menschen. Dass doch wir eine Gemeinde sind und Menschen sind, die dieses Willkommen ausdrücken. Menschen wie Jakob, die heil werden dürfen, die Kraft finden dürfen, die Licht haben für den Weg durch Dunkelheiten, die ermutigt werden auch durch die Gemeinschaft. Lass uns eine Gemeinde sein, in der wir ein Willkommen anbieten, allen, die heimatlos sind, wo wir Heimat finden als Vorheimat zum Himmel und wo wir anderen Menschen Heimat stiften können, die wie Jakob auf der Flucht sind, die wie Jakob nicht an- und auswissen, die arm und mittellos sind, dass sie hier erleben, was es heißt, dass Gott in unbegreiflicher Liebe ihnen begegnet. Gott begegnet dir in unbegreiflicher Liebe. Nimm diese Liebe an und nimm das Wort, die Verheißung Gottes als Zuspruch und lebe mit dem Wort, dein Wort, Herr, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen.